Hallo Christoph, du warst ja gerade in Peking. Riesenautomesse, wenn ich es richtig verstanden habe, aber eine, die ich null auf dem Radar hatte. Wie viele Leute treffen sich da? Was macht ihr da?
Boah, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen das sind, aber ich weiß, wie viele Autos da sind. Also so fast 2000 Autos sind da zu sehen. Und das Faszinierende ist, also ich war gerade in Peking auf der Autoshow. Die Autoshow wechselt so zwischen Peking und Shanghai. Und das Messegelände, ein riesengroßes Gelände, das gab es vor 2 Jahren einfach noch gar nicht. Also China ist auch da wieder ein Land der Superlative, ist also in der Lage, sehr schnell dort was aus dem Boden zu stampfen. Und es waren auch wieder fast alle da.
Super. Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du uns jemanden mitgebracht, der auch da war und ein bisschen berichten kann.
Genau, denn diese Messen sind ja eigentlich immer so ein Gradmesser. Also wo steht denn eigentlich die Automobilindustrie? Sie kommt aus Stuttgart, 140 Jahre lang hier in Bad Cannstatt, da wo ich jetzt gar nicht so weit entfernt sitze. Aber sie hat sich in den letzten Jahren sehr stark gewandelt. China Speed, die chinesische Geschwindigkeit, mit der die Dinge passieren, aber auch eben die Dominanz im Bereich der Elektromobilität, von den Batterien angefangen hin bis zu den Fahrzeugen. Das sind Themen, die die gesamte etablierte Autoindustrie komplett umgeworfen haben in den letzten Jahren. Und auch China als Markt für die deutschen OEMs, ganz besonders eben als sehr lukrativer Absatzmarkt, das verändert sich gerade ganz rapide. Deswegen ist die Automesse einfach eine gute Möglichkeit, um herauszufinden, was passiert denn da eigentlich.
Ich bin ja an der Uni und für uns ist immer die Frage, was kann man Neues lernen und von anderen lernen? Ich bin mal gespannt, was wir hier lernen können.
Genau, und ich habe einen Kollegen mitgebracht, der bei einer befreundeten, benachbarten Unternehmensberatung arbeitet, bei MHP, Augustin Friedl. Der hat auch einen Newsletter, ebenso wie ich, auf LinkedIn. Und wir ergänzen uns eigentlich immer ganz gut zum Thema Software-Defined Vehicle. Und schön, dass ich heute praktisch einen Co-Influencer mit dabei habe. Kommen wir mal rein.
Bin gespannt.
Hi zusammen, hi Frauke, hi Christoph, schön hier zu sein einmal mit euch beiden.
Ja, super. Ich habe gerade am Wochenende ein Klassentreffen hinter mich gebracht und da waren auch diverse, die gesagt haben, China überrollt uns jetzt alle, was sollen wir unseren Kids sagen? Das war Thema Nummer 1. Die waren zwar nicht bei euch auf der Messe, aber durchaus, in Furcht und Schrecken. Und dann dachte ich, wie praktisch, dass ich heute mit euch rede und ein bisschen mehr lernen kann, weil ich habe den Markt ja gar nicht beobachtet. Wie Christoph weiß, sind Autos nicht mein Thema.
Was ist denn dein Eindruck aus Peking gewesen, Augustin? Was hat dich denn am meisten überrascht oder am meisten geflasht?
Also am meisten geflasht, du hast es schon gesagt, weil macht die schiere Masse an Fahrzeugen und Neuankündigungen. Ich glaube, es waren ja fast 2000 sogar, also über 1800, 1850, die wir da gesehen haben. 250 neue Modelle oder Konzeptfahrzeuge, was natürlich auch, sage ich mal, eine Pace ist, die wir hier in Europa oder auch in Nordamerika gar nicht mehr kennen, ja, oder vielleicht noch nie gekannt haben. Das war auf jeden Fall beeindruckend. Dann, was auch nochmal interessant war, war so Themen, die vielleicht letztes Jahr eher im Vordergrund waren, gerade so Robotics, humanoide Roboter hatten fast gar nicht gesehen. Da scheint es doch auch so, wenn man da ein bisschen tiefer sich mit den Akteuren austauscht, ja, scheint es doch ein paar Probleme zu geben oder Herausforderungen zu geben, die man davor noch nicht so gesehen hatte, jetzt bei den Akteuren, die vielleicht Experten wie wir, vielleicht schon eher. Das war auf jeden Fall spannend und eben auch ganz klar wurde für mich, dass es jetzt wirklich weniger in Richtung, sag ich mal, nochmal die nächste Innovationsschleife geht, der nächste Innovationsschub, sondern jetzt eher zu schauen, okay, wie kriegen wir denn da eigentlich die PS wirklich auf die Straße und wie übersetzen wir das wirklich laut sein, was wir die letzten Jahre gesehen haben, wirklich jetzt in anfassbare Produkte, in Lösungen, die dann auch wirklich nachhaltig sind.
Wenn ich nochmal kurz nachfragen darf, du sagtest gerade, die Geschwindigkeit, mit der neue Autos vorgestellt werden, ist ungewöhnlich hoch gewesen.
Ja.
Was ist denn eine Vergleichsgröße? Wie war denn das in der Vergangenheit? Wie viele neue Autos würdet ihr denn vor 10 Jahren erwartet haben bei so einer Messe?
Oh, da habe ich die Zahlen jetzt gar nicht parat, aber wahrscheinlich Bauchgefühl so, ich hätte ja vielleicht gesagt die Hälfte oder ein Drittel davon, also deutlich weniger. Und was jetzt, also der chinesische Markt, das war zumindest so mein Eindruck, Christoph, kannst du dann gleich gerne auch nochmal ergänzen, der wird ja eigentlich unterteilt in verschiedene Preissegmente und fängt ja wirklich an bei so den 10.000, 12.000 Euro Fahrzeugen, die wirklich, sag ich mal, super ausgestattete EVs dann sind, die hier wahrscheinlich locker haben, das Doppelte oder das Dreifache kosten würden, bis hoch zu Fahrzeugen, die halt 700.000 und halt mehr kosten, ja, also sozusagen dann so 100.000, also 700.000 RMB, was so übersetzt wahrscheinlich so 100, 120.000 Euro oder US-Dollar halt dann irgendwie sind. Und eigentlich versucht jeder Automobilhersteller auf der Skala von jetzt 10.000 bis dann eben 100.000, 120.000 Euro, da wirklich die volle Palette abzubilden über verschiedene Marken. Und das ist, glaube ich, so der, sag ich mal, das Wettrennen, was wir da gerade sehen. Und das führt einfach dazu, dass man halt unheimlich viele Modelle halt dann braucht, um den Markt da zu bedienen, um die verschiedenen Kundensegmente zu bedienen.
Und nur, dass ich das nochmal einordnen kann, also die Geschwindigkeit sieht man in allen Preiskategorien, hört sich das an. Und muss ich mir das vorstellen, dass die tatsächlich, ich sage jetzt mal naiv, hardwaremäßig anders aussehen? Oder sind die Veränderungen vor allem auf der Softwareseite, mit der ihr euch ja auch viel beschäftigt?
Ja, also vielleicht so kurz zu dem ersten Punkt in dem höheren Preissegment, also gerade 100.000 Euro plus, da haben wir natürlich weniger Fahrzeuge und auch eine geringere Geschwindigkeit, weil da einfach das Volumen ja auch niedriger ist. Das sehen wir auch hier bei den europäischen oder den amerikanischen OEMs. Da geht es halt mehr um Luxus und weniger um Volumen, wo sozusagen einfach der Preisdruck und auch der Volumendruck am höchsten ist wahrscheinlich so alles so rund um 20.000 Euro plus minus. Und da hat man halt Modelle dann ohne Ende. Und von der Hardware oder auch vom Formfaktor geht es dann häufig in die gleiche Richtung. Persönlich ist es dann auch schwierig zu unterscheiden oder aus meiner persönlichen Sicht ist es auch schwierig zu unterscheiden, welches Modell ist es denn jetzt eigentlich, welcher OEM. Teilweise werden auch dann eben neue Marken aus der Taufe gehoben, die man davor noch nie irgendwie gesehen und gehört hat. Genauso, das ist so, sag ich mal, der dann eher dann hart oder schwer da hervorzustechen. Klar, der Unterschied ist dann natürlich auch an der digitalen Ausstattung oder, sag ich mal, eigentlich in zwei Domänen. Einmal, wie sieht denn das Entertainment aus? Natürlich über Screengrößen oder Bildschirmgrößen und dann eben auch digitale Inhalte. Und die zweite Domäne, in der man versucht, sich dann zu differenzieren, ist Fahrerassistenzsysteme oder der ADAS-Bereich, wo man dann auch versucht, eben entsprechend möglichst hohe Trim-Levels, also einen höheren Umfang an Automatisierung, eben reinzupacken in die verschiedenen Preiskategorien. Und genau der dritte Aspekt, dann ist vielleicht eigentlich noch so das Ökosystem drumherum. Ja, also das Fahrzeug wird ja gar nicht mehr alleine als ein, also sag ich mal, ein Device oder als ein Produkt gesehen, sondern die ist ja dann häufig integriert in das Huawei Ökosystem oder vielleicht auch in das Tencent oder Baidu Ökosystem oder Alibaba. Genau, also das sind dann eigentlich so, ist dann nochmal die dritte Dimension. Wie vernetzt ist denn eigentlich das Fahrzeug mit dem ganzen digitalen Ökosystem rundherum, das der Kunde oder Nutzer sowieso schon hat?
Jetzt ist ja in diesem Ökosystem was Interessantes festzustellen, dass Firmen wie Xiaomi, die ja sehr stark vernetzt sind bei den Smartphones, aber auch in Smart Home, also mit allen möglichen Geräten, auf einmal entdeckt haben, Automotive könnte ein spannender Markt sein. Wie schätzt du denn diese Bewegung praktisch vom Ökosystem, von der Consumer-Elektronik ins Automobil ein? Denn da gab es ja doch durchaus bemerkenswerte Fahrzeuge auch zu sehen.
Ja, also das ist natürlich, also ein Xiaomi, das ist schon beeindruckend, mit welcher Geschwindigkeit die dann auch in den Automobilmarkt eingestiegen sind und auch mit welchem, sag ich mal, Volumen dann, was sie erreichen konnten und auch zu welchen Preispunkten. Da sticht ein Xiaomi aus meiner Sicht schon wirklich hervor. Und die natürlich hebeln dann auch oder haben dann großen Vorteil davon, dass sie halt zig Millionen Smartphones schon im Markt haben, zig Millionen dann Devices, gerade aus, sag ich mal, eher im Heimbereich oder Smart-Home-Bereich, die Leute natürlich kennen und auch nutzen, die eine unheimliche Stärke im Bereich Software dann auch eben haben und das natürlich jetzt knallhart ausspielen und dann halt eben sozusagen die Automobilproduktion gemeinsam dann teilweise auch mit Partnern da wirklich hocheffizient dann und hochautomatisiert aufgestellt haben, um da halt dann schnell zu sein und wirklich preislich wettbewerbsfähig zu sein. Ja, also gerade so ein Xiaomi ist da schon als, ich würde sagen, gutes Beispiel zu nennen.
Ich habe da keine Vorstellung, wie so ein Auto aussieht oder was das unterscheidet, wenn das aus der anderen Branche rausgetrieben wird. Was würdest du sagen, Augustin, war da so der Kernunterschied, der auffällt, dass das jetzt eben nicht ein Autobauer war, der das initiiert hat, sondern Consumer Electronics?
Ja, interessanterweise beim Design, also Außendesign gerade, da orientieren sie sich ja auch an westlichen Wettbewerbern. Also wenn wir jetzt bei Xiaomi bleiben, die haben ja gerade zwei Fahrzeuge auf dem Markt. Einmal ein SUV, der orientiert sich sehr stark an Ferrari, natürlich zu deutlich günstigeren Preisen. Und dann eben die Limousine, die orientiert sich vom Design her sehr stark am Porsche Taycan, aber zu Preisen, die wahrscheinlich irgendwie bei der Hälfte bis zu einem Drittel liegen. Genau, aber von der Designsprache halt ganz klar in die Richtung gehen. Also nicht wirklich innovativ, würde ich sagen, sondern das Innovative ist halt dann wirklich auch wieder das digitale Ökosystem und halt einfach auch die Bediener, die Nutzerfreundlichkeit von dann eben auf der einen Seite den Apps und Services, dann eben im Fahrzeug, die Verknüpfung dann auch wieder mit dem Smartphone und natürlich halt dann eben auch, sage ich mal, Top-Angebote im Bereich dann der Fahrerassistenzsysteme, der ADAS-Systeme. Ja, also in China sind wir da gerade bei Level 2++, weil Level 3 noch nicht reguliert ist, aber sozusagen dann eigentlich sozusagen, was wir alle von einem Mercedes erwartet hätten, findet man da dann eigentlich schon in den Fahrzeugen und kann das dann tagtäglich auch gerade in der Innenstadt da nutzen. Und so differenzieren und unterscheiden sich dann eigentlich die Marken, gerade die neuen Marken oder auch dann Marken aus, sag ich mal, eher Entertainment-Bereich, Electronics-Bereich, die jetzt da ins Automotive-Geschäft einsteigen.
Jetzt hast du das Wort Differenzierung schon verwendet. Also es ist ja ein Markt, der sehr stark bevölkert ist. Wahrscheinlich über 100 OEMs und Marken, vielleicht eher fast in Richtung 200. Also ein bisschen schwierig zu zählen, weil natürlich viele OEMs gerade verschiedene Marken auf den Markt werfen und das verproben. Also sehr, sehr viele auch, für den Kunden sehr unübersichtlich und dann doch mit sehr ähnlichen Angeboten. Also die Fahrzeuge sehen ähnlich aus. Ähnliche Bildschirme, sie haben ähnliche Inhalte. Was nimmst du denn wahr? Womit kann man sich denn überhaupt noch differenzieren? Was wäre so deine Wette? Was muss man als Hersteller denn tatsächlich anders machen?
Ja, ich glaube, da muss man wieder unterscheiden, ist man eher so im Premium-Luxus-Bereich unterwegs, wie so ein die Marken von HiMa, also Huawei, die recht oben angesiedelt sind, oder auch so ein Denza von dem BYD, die können sich natürlich dann auch über Design, Ausstattung, dann vielleicht auch extra Services nochmal unterscheiden. Da hat man bei so dem neuen Van dann, ich weiß gerade gar nicht mehr, von welcher Marke es war, von Huawei oder HiMa, dann eben auch wirklich, sag ich mal, gibt es dann scheinen jetzt irgendwelche Sauerstoffversorgungen für den Minivan oder halt dann auch nochmal neue Airbag-Systeme und so weiter. Über sowas kann man sich da dann eher im Premium-Segment unterscheiden. Sag ich mal, im Volumensegment, meine persönliche Meinung, da ist Preis und nochmal Preis und nochmal Preis ganz vorne. Also da geht es wirklich um den Preisfaktor. Und eigentlich ist man da in einem Dilemma, weil sozusagen die Preise müssen immer weiter nach unten gehen, in was wir gerade sehen. Und auf der anderen Seite müssen die Investments oder die Ausstattung gerade in Technologie weiter nach oben gehen, was so sozusagen sich dann so ein bisschen widerspricht, ja, weil das heißt dann natürlich auch, man muss da, ist da oder die Supply Chain ist da unter einem extrem hohen Druck, dann auch Wettbewerbsdruck, um da halt dann auch wirklich nochmal Margen dann liefern zu können und dem Ganzen oder das ganze Rennen halt wirklich zu ermöglichen.
Klingt ja eigentlich wie bei Computern, wo auch irgendwie es immer billiger und immer besser wurde von Jahr zu Jahr. Also das finde ich spannend zu beobachten. Aber weil du jetzt Preise ansprichst, also Spritpreise sind ja durchaus auch gerade in der Diskussion. Ist denn der Aspekt laufender Kosten Antreiber? Also sieht man mehr E-Autos, sieht man weniger Spritverbrauch? Oder ist das eigentlich gar nicht was die Innovation voranbringt?
Du meinst jetzt in China direkt oder global?
Ja, genau. Also merkt man dort auch eine Sensibilität für dieses Thema, was für lange Zeit durchaus eins war?
Ja.
Oder ist man da schon ganz woanders?
Ja, aber ich glaube, in China muss man immer so ein bisschen unterscheiden zwischen, sag ich mal, den Tier 1, Tier 2 Städten und dann sozusagen eher Tier 3 und halt dem ländlichen Raum. Ja, ich glaube, da gibt es nochmal eine starke Differenzierung. Und wenn wir gerade über Elektrifizierung sprechen und EVs, dann sind es eigentlich in den Tier 1 und Tier 2 Städten, also sozusagen, was sind das wahrscheinlich so alle Städte über halt irgendwie 5 Millionen Einwohner plus minus, da hat man dann schon einen EV-Anteil oder Elektroanteil von über 50% bei den Neuzulassungen. Auf der einen Seite, weil das auch regulatorisch getrieben wird oder forciert wird, ja, dass man sozusagen gar keine Zulassungen mehr für Verbrenner bekommt oder dass die extrem teuer sind. Interessanterweise sieht man das jetzt gerade auch dann im Bereich Commercial Vehicles und dann halt eben auch Trucks, ja, so was sozusagen, man erkennt es eigentlich immer ganz gut, wenn man in China unterwegs ist, da gibt es verschiedene Farben von den Nummernschildern, ja, und sozusagen grüne Nummernschilder sind gerade in den größeren Städten, heißt eigentlich immer, dass es ein Elektrofahrzeug ist oder sozusagen, dass es als Elektrofahrzeug oder ein EREV dann halt eben zugelassen ist und das sieht man jetzt verstärkt auch dann eben bei den kommerziellen Fahrzeugen und dann halt auch wirklich größeren LKWs, also da scheint schon auch von der politischen Seite einiges zu passieren, um dann wirklich die EVs nach vorne zu bringen. Und was eigentlich auch ganz spannend zu beobachten war, jetzt auch in Peking und auch davor schon, wäre, wenn wir eigentlich mal so die zwei, drei großen Batterieanbieter nehmen, ja, das ist so ein CATL, ein BYD, die sind ja auch extrem stark. Denn CATL, die haben, glaube ich, fast 40% Marktanteil. Da könnte man ja eigentlich auch mal sagen, okay, die können jetzt so ihr R&D oder ihre Forschungsausgaben entsprechend halt irgendwie reduzieren und da sich eigentlich ausruhen auf der Position. Aber da auch so das ganze Thema, sage ich mal, nochmal neue Batterie, Zusammensetzungen oder dann auch Investments in neue Ladetechnologien, was jetzt so ein BYD macht oder auch einen also Batterietausch Technologien, dass man gar nicht mehr laden muss, sondern sozusagen so eine Art Garage fährt, die Batterie dann einmal die leere rausgenommen wird und eine neue wieder eingesetzt wird, eine volle eingesetzt wird, da geht unheimlich viel Investment und nochmal dann Aufwand rein, ja, also da sieht man auch so das ganze Thema EV und Batterie und alles, was dazugehört und auch die ganze Ladeerfahrung, um das möglichst, sag ich mal, kurz und halt eben optimiert zu machen. Das sind eigentlich schon so die Treiber nochmal, um da halt für mehr dann, ja, oder da einfach für mehr Demand, für mehr Nachfrage zu sorgen und da dann eben auch nochmal den Innovationsgrad hochzuhalten.
China hat natürlich mit dem letzten 5-Jahres-Plan ganz bewusst die Weichen gestellt, um einen soliden Markt zu erzeugen und nimmt jetzt ja eigentlich die Regulierung raus. Die Unterstützungen sind noch da auf verschiedenste Weise. Und trotzdem ist ja jetzt diese Konsolidierungsphase angesagt. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, die Konsolidierung führt dazu, dass die chinesischen Hersteller noch schneller werden. China Speed ist ja so ein geflügeltes Wort geworden. Was verbindest du denn mit China Speed? Was ist denn das überhaupt aus deiner Sichtweise? Und wo kommt das her? Warum ist das so schnell?
Ja, also ich glaube einfach in wir haben da so aus der westlichen Welt sind wir, glaube ich, einfach längere Entwicklungszyklen gewohnt, als wir es jetzt gerade bei chinesischen OEMs eben auch sehen. Und das ist, glaube ich, so aus unserer Perspektive eigentlich so der größte Trigger, warum wir das Wort China Speed erfunden haben. Ja, also es wäre mal interessant, kommt das überhaupt von uns oder aus, sage ich mal, den westlichen OEMs aus Europa oder aus USA oder war das ein Begriff, den die chinesischen OEMs platziert haben? Das weiß ich jetzt gar nicht, aber wahrscheinlich wäre es, meine Vermutung wäre, dass der eigentlich von, sage ich mal, nicht chinesischen OEMs auf dem Markt platziert wurde und einfach sich davon abgeleitet hat, dass die chinesischen OEMs halt viel schneller sind in den Entwicklungszyklen, anstatt halt irgendwie 3 bis 4, 5 Jahre das halt eben in 18 Monaten, vielleicht 24 Monaten halt dann irgendwie schaffen und daher der Begriff dann eigentlich kam. Und das ist auch so ein wesentlicher Treiber, dass dann chinesische OEMs, gerade die Herausforderer, wirklich den Entwicklungsprozess stark beschleunigt haben. Und wahrscheinlich dann eben auch nochmal basierend auf einer Basis von Software und Hardware einfach ein flexibles System oder ein Plattform-Ökosystem aufgebaut haben, dass sie gesagt haben, okay, guck mal, wir haben jetzt hier eigentlich so unsere Fahrzeugbasis, wir haben unsere Softwarebasis und wir können da jetzt eigentlich dann verschiedene Formfaktoren draufsetzen, ohne jetzt dann eigentlich die Basis wirklich stark zu verändern und haben da dann eigentlich so ein Flywheel entwickelt, ja, wo wir gesagt haben, okay, basierend auf dem Fundament, was wir gebaut haben, können wir dann dann eigentlich recht schnell verschiedene Formfaktoren und Preissegmente dann eben auch bedienen. Und was natürlich dann auch dafür gesorgt hat, dass wir jetzt diese Modellexplosion haben, die wir jetzt gerade auch wieder in Picking gesehen haben. Ja, das ist wahrscheinlich nochmal die zweite Dimension. Also wirklich einmal Prozesse beschleunigen und dann eben auch nochmal die Fahrzeugarchitektur oder das ganze System-Setup so aufzusetzen, dass man mit, sag ich mal, maximaler Flexibilität da halt dann eben und maximaler Geschwindigkeit viele Produkte auf den Markt bringen kann.
Das hört sich für mich an, als würden dort unterschiedliche Player mehr miteinander arbeiten, als wir das vielleicht hier gewöhnt sind. Ist das eine richtige Wahrnehmung? Und falls ja, welche Firmen würdest du dir denn hier wünschen, dass sie zusammenarbeiten würden, ja, um vielleicht sowas zu tun?
Ja, also ich glaube, also das Thema Partnerschaften und Kooperation, aus meiner Sicht wird es in China sehr viel stärker gespielt, dann eben auch hier, eigentlich auf allen Ebenen. Ja, also man sieht dann teilweise auch, wenn eine NIO oder einen XPeng oder auch einen Xiaomi dann ein neues Fahrzeug präsentiert, die ganzen anderen CEOs sind da auch alle immer vor Ort und halt dann eben auch, sag ich mal, in Gesprächen und halt vorne mit dabei. Ja, also sozusagen da sind keine Berührungsängste vorhanden, wirklich auf CEO-Level oder, sag ich mal, Führungsebene. Ja, das müsste man sich hier mal vorstellen, wenn dann wieder die neue S-Klasse oder der neue Porsche oder sowas vorgestellt wird, dass dann eben auch der CEO von einem Mercedes oder von einem BMW oder auch anderen halt mit dazukommen und gemeinsam halt dann irgendwie feiern. Ja, also das sieht man hier gar nicht. In China ist es eigentlich gang und gäbe oder ist es Teil der Kultur. Und dann natürlich, wenn wir so, sag ich mal, das Software-Defined Vehicle nehmen und das in die verschiedenen Ebenen aufteilen, also wenn wir sagen mal von oben Software angefangen oder Cloud, Software im Fahrzeug, also die ganzen Applikationen, die ganzen Apps, dann eben die Basissoftware im Fahrzeug, dann sowas wie dann eben auch Semiconductors und Batterien, uns also eher die hardwarelastigen Teile dann anschauen, da findet eigentlich auf jeder Ebene zumindest über eine bestimmte Zeit Kooperation statt und Partnerschaft. Gerade bei, sage ich mal, den Asset-Heavy oder den Bereichen, die halt viel Investment, viel Aufwand sozusagen dann benötigen, Batterie und dann eben auch Chips und dann eben Halbleiter und dann natürlich halt auch eben entsprechend bei dem ganzen Thema Software-Ökosysteme, Cloud-Ökosysteme, ja, da kommen dann so Player wie einen Alibaba, Tencent, einen ByteDance und wie sie alle heißen, mit dann halt irgendwie ein Spiel und die ganze Klaviatur wird dann da halt super bespielt über eigentlich die drei Phasen, ja, also wirklich strategische Partnerschaften aufsetzen, dann sozusagen die Partnerschaften dann wirklich leben und halt dann eben auch schauen, geht's in die richtige Richtung und es fehlt uns eigentlich hier, ja, also einmal so der Ansatz, die Partnerschaften halt wirklich zu leben. Ja, also ich habe da manchmal so ein bisschen das Gefühl, wir sind so auch, wenn wir gerade über westliche OEMs sprechen, ja, das ist eine Partnerschaft, wird recht schnell zu einer Supplier-OEM-Beziehung. Dann ist man eigentlich wieder in dem, was man vorher hatte und was man jetzt unbedingt damit vermeiden müsste und nicht wirklich in einer Partnerschaft. Ich glaube, das müsste man ändern und das würde ich mir wünschen, dass wir da wirklich in Richtung Partnerschaften gehen und dann eben, dass wir auch, wenn wir über die verschiedenen Ebenen halt sprechen, dass wir da auch wirklich starke Partnerschaften in Richtung Software und dann halt auch in Richtung Hardware, dann eben auch Semiconductor und so weiter aufsetzen, um da halt wettbewerbsfähig zu bleiben.
Ja. Bei den Halbleitern, also das ist ja, wenn man in der Vertikalität jetzt von der Cloud bis ganz nach unten durchgeht, also da, wo die Rechenleistung stattfindet, da sehen wir auch ganz unterschiedliche Ansätze. Warum geht denn China gerade so stark in Richtung der Halbleiter und was bedeutet das?
Aus meiner Sicht hauptsächlich aus zwei Gründen. Einmal ist es, weil das sozusagen der Kontrollpunkt wird für eben die nächste Generation an Fahrzeugen. Also bei den Elektrofahrzeugen war es halt einfach die Batterie. Da sehen wir ja schon das Playbook, das die gespielt haben, ja, CATL, BYD, CL oder Kalbs ist gleich noch ein anderer größer und Goshen und so weiter, die haben da sozusagen den Kontrollpunkt besetzt, also eigentlich komplett fast 100% halt haben wir chinesische Anbieter, die den Markt dominieren und das Gleiche versuchen sie aus meiner Sicht jetzt eben auch bei den Halbleitern oder den High-Performance-Chips, weil die eigentlich der Kontrollpunkt schon heute sind und immer stärker werden für dann eben mehr Software im Fahrzeug, mehr KI im Fahrzeug. Das ist so das eine. Das Zweite ist, dass man da natürlich dann eben auch nochmal günstigere Lösungen braucht. Also wir haben ja vorher den Preisdruck, den Preiswettbewerb angesprochen. Da braucht man natürlich auch dann Lösungen, die halt einfach kostengünstiger sind und dann einfach die Bill of Material reduzieren. Deswegen sehen wir jetzt da verstärkt dann eben auch so Angebote wie von dem Horizon Robotics oder anderen, die sogenannte Fusion Chips anbieten. Ja, wenn wir jetzt so ein Standardfahrzeug uns vorstellen, das heute vielleicht von einem Mercedes oder vielleicht auch von einem BYD auf den Markt kommt, das sind meistens eigentlich zwei Hochleistungscomputer verbaut. Einer für das ganze Thema Infotainment und dann sozusagen das Cockpit und der zweite Hochleistungsrechner für das Thema Fahrerassistenzsysteme, ADAS und vielleicht irgendwann mal auch Autonomie. Und sozusagen der Trend dort ist jetzt sozusagen, dass man die beiden Hochleistungsrechner kombiniert auf einem Rechner und da dann einfach die Kosten mit rausnimmt. Und der Druck entsteht einfach in China und natürlich wollen die chinesischen Unternehmen davon dann eben profitieren. Und der letzte Punkt ist einfach die globale Unsicherheit. Wenn dann eben Semiconductor das sozusagen der Kontrollpunkt sind, dann kann man sich da nicht in Abhängigkeit von Entscheidungen begeben, die vielleicht in den USA getroffen werden, wer denn jetzt was nach China halt exportieren darf und was nicht. Und genau, das sind eigentlich aus meiner Sicht die drei Punkte. Ja, das wird einfach der Kontrollpunkt von den modernen Fahrzeugen. Man braucht da einfach kostengünstigere Lösungen und China kann das am besten für China entwickeln und halt einfach die geopolitische Lage, dass man sich davon unabhängiger machen möchte und die Supply Chain einfach absichern muss.
Total spannend, habe ich noch nie drüber nachgedacht, wie eigentlich die Halbleiter und Hardware in den Autos verbaut ist. Warum waren das getrennte Systeme vorher? War das, weil die separat existierten und man sie dann einfach eingebaut hat? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, meistens hatte man dann immer zwei verschiedene Entwicklungsabteilungen, die sich damit beschäftigt haben und dann sozusagen in ihrer Domäne das beste System entwickelt haben. Ja, also wenn man sich so ein Fahrzeug anschaut, kann man das eigentlich in vier Bereiche oder in vier Domänen unterteilen. Das eine ist halt wirklich das Thema Infotainment, Entertainment, also alles, was im Cockpit passiert. Das zweite sind die Fahrerassistenzsysteme, ADAS und dann halt eben auch Autonomous Driving irgendwann später in der Zukunft. Das dritte ist einmal alles Richtung Connectivity, also Vernetzung und dann Over-the-Air-Updates und was da dazu gehört. Und das vierte ist eigentlich Body in Motion, ja, sozusagen das klassische Fahrverhalten und vielleicht so wie Türen, Sitzverstellungen und so weiter, die natürlich dann auch in einer Domäne nochmal zusammengefasst werden. Und die Domänen sind eigentlich domänenspezifisch vorgegangen und haben da die besten Lösungen entwickelt und dann sozusagen auf höhere Ebene irgendwann mal integriert in ein Fahrzeug. Und jetzt sozusagen sehen wir da eigentlich die Verschmelzung von den verschiedenen Domänen, gerade von ADAS und dann eben auch Infotainment genau einfach getrieben durch dann eben auch die Rechenkapazität, die erforderlich ist, aber natürlich auch durch das ganze Thema künstliche Intelligenz und dann eben Kundenerfahrung, Customer Experience, die durch KI ermöglicht wird, dann macht es dann spätestens gar keinen Sinn mehr, das getrennt zu sehen, sondern einfach das so, sag ich mal, cross-funktional, cross-domain dann entsprechend zu denken. Und das ist sozusagen die eine Richtung, warum sich das so auflöst von separiert oder getrennt in Richtung jetzt wirklich crossfunktional zu denken. Und das zweite ist einfach, dass mittlerweile halt auch die Hardware verfügbar ist oder verfügbar wird, um sowas überhaupt zu ermöglichen. Also so ein Fusion-Chip, die kommen jetzt erst 2026 auf den Markt von verschiedenen Herstellern oder von verschiedenen eben dann Technologieanbietern. Und das war in der Vergangenheit und in den letzten, sag ich mal, 5 Jahren noch gar nicht möglich, dann sozusagen die auf der Hardware-Seite kombiniert zu denken und sozusagen diesen Sprung oder diese Entwicklung nach vorne, die nutzt man jetzt natürlich auch aus.
Jetzt hast du ja schon das Thema ADAS oder autonomes Fahren, also automatisiertes Fahren, es gibt verschiedene Begriffe erwähnt. Du hast von den Leveln gesprochen, also noch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, also Level 2 ist das, was wir heute im Wesentlichen aus dem Auto kennen. Das heißt, ich fahre selber, aber ich werde unterstützt. Ja. Das kann man jetzt ausreizen bis hin zu eben, also ich muss zwar auf die Straße schauen, aber den Überholvorgang kann zum Beispiel das Auto selbstständig machen, indem ich da in den Spiegel schaue zum Beispiel. Level 3 wäre schon so, dass ich die Hände wegnehmen kann und das Fahrzeug fährt dann einige Sekunden, im Bereich vielleicht von 10, 15 Sekunden, dann tatsächlich eigenständig und fordert mich auf, dann wieder zurückzunehmen. Level 4 wäre, wäre, ich kann tatsächlich dem Auto diese Aufgabe übergeben und er macht das für mich. Also Frau und ich sind schon in San Francisco Level 4 gefahren. Ja. Da war noch ein Lenkrad drin und da war noch was da, aber da saß halt keiner mehr.
Genau.
Wenn wir jetzt mal diese drei Weltregionen vergleichen, die USA, von denen wir natürlich sehr viel über den Tesla vor allem hören, mit seinem Full Self-Driving Stack, dann Europa in der Legislative und in der Regulierung erstaunlicherweise mutig und vorne an einer oder anderen Stelle. Also Level 3 gibt's hier schon. Und China. Wie würdest du denn den chinesischen Weg beschreiben? Was machen die denn anders als die anderen Regionen?
Was machen die anders? Ja, eine gute Frage. Ich glaube, also wenn wir jetzt bei den Levels bleiben, also ein Level 4 sieht man in China ja auch, deshalb sind aber dann auch eigentlich wie in den USA nochmal getrennte sozusagen Unternehmen, da hat man dann nicht so einen Waymo, sondern einen Baidu, die dann aktiv sind oder ein Pony, V-Ride und so weiter und das ist ja eigentlich ein komplett, ist ja eigentlich kein Produktlaunch, sondern ein komplett neues, anderes Ökosystem, weil ganze Thema, sag ich mal, Flottenbetriebe und so weiter dann auch gedacht werden muss. Genau, das würde ich jetzt mal kurz ausklammern, aber wenn wir dann bei Level 2 plus, Level 3 bleiben. Ich meine, wo ist da China gerade oder wo steht da China gerade und was machen die anders? Ja, Level 3 ist Stand heute ja noch nicht reguliert in China. Also das darf man nur vielleicht in verschiedenen mit Testlizenzen und so weiter anbieten, also in Richtung Piloten und so weiter, was wir hier auch teilweise aus Europa kennen mit irgendwelchen Ausnahmegenehmigungen dann. Und sag ich mal, der Fokus ist eigentlich auf Level 2 plus, Level 2 plus plus. Und sozusagen der Unterschied ist dann eigentlich so im Bereich dann eben auch, in welcher Operational Design Domain, also ODD, also in welchem Bereich wird sowas denn eigentlich ermöglicht? Da sieht man auch einen starken Unterschied zwischen China und Europa oder USA. Ja, hier ist es dann eher auf der Autobahn. Ja, also Christoph, du hast ja Level 3 angesprochen von Mercedes oder auch BMW. Das war ja ein Autobahn-Use Case. Mittlerweile ja leider auch schon wieder abgekündigt oder in den neuen Modellen nicht mehr mit dabei. In China ist man da eher im urbanen Raum unterwegs. Ja, also sozusagen dann, wie kann ich denn eigentlich möglichst convenient durch den Stadtverkehr in Shanghai und in Peking oder in anderen Metropolen halt dann fahren. Und was machen sie anders auf der technologischen Seite? Auf der einen Seite, ein Hebel ist die extreme Compute-Power, die sie in die Fahrzeuge packen. Die teilweise auch mit eigenen Chips, wenn man sich so einen XPeng oder eine NIO ansieht, die halt dann wirklich Chips haben, die mehr Leistung haben als so ein großer Nvidia-Chip oder der beste Nvidia-Chip. Ja, also das ist so der eine Hebel, um da auch die Bandbreite nochmal in den Fahrzeugen zu haben, einfach immer ein selbstlernendes System zu haben. Das zweite ist natürlich dann die eigene Modellentwicklung, also dass man halt wirklich schaut, wie kann ich denn eigentlich meine End-to-End-AI-Modelle im Fahrzeug immer weiter vorantreiben oder auch, sag ich mal, außerhalb des Fahrzeugs sogenannte Welt- oder World-Models, um da dann einfach so ein selbstlernendes System zu befeuern. Und das dritte ist dann einfach der Datenhebel, ja, dass man schaut, okay, wie kann ich denn wirklich die Flottendaten, die ich generiere durch die Fahrzeuge, die ich jetzt schon an Kunden ausgeliefert habe, nutzen, um meine Modelle dann weiter zu trainieren, um die Kundenerfahrung dann einfach zu verbessern. Ja, das ist so, das sind so eigentlich die drei Stellschrauben auf technischer Ebene, die da halt komplett dann gehebelt oder genutzt werden, um immer besser zu werden. Wenn man da jetzt mal so einen kurzen Vergleich zieht zu westlichen OEMs, die haben häufig überhaupt keine, sag ich mal, vergleichbaren Lösungen im Bereich dann eben Compute, Daten und auch Modelle. Ja, also das ist eigentlich, sind eigentlich so die Gaps, die da zu schließen sind, dann auch von internationalen OEMs. Und was eigentlich auch ganz spannend ist, und das ist, glaube ich, so der größte Unterschied auch, wie werden denn eigentlich Produkte gedacht und kommuniziert? Also so aus der traditionellen Automobilindustrie denken wir ja mal so in Lastenheften, ja, also Christoph, du kennst es ja, Frauke, du vielleicht auch, aber letztendlich muss ja das System immer erst perfekt beschrieben werden, dann dieses perfekt beschriebene System wird in ein Lastenheft gepackt und der Lieferant muss dann entsprechend das System dann abliefern und ins Fahrzeug integrieren. Und was wir jetzt gerade in China sehen beim Thema ADAS, ist eigentlich ja okay, das System wird zwar ausgerollt, aber das ist noch nicht perfekt. Ja, das ist eigentlich ein selbstlernendes System und ein System, was sich immer weiterentwickelt. Und mit der Weiterentwicklung kommen dann vielleicht auch, sage ich mal, bessere Kunden-Loyalty-Werte zustande und so weiter. Ja, das ist, glaube ich, so der größte Knackpunkt auch so im Bereich Produktentwicklung oder wie sich OEMs dann eben auch aufstellen, so ein Thema anzugehen. Ja, dass man sagt, okay, das perfekte System, die Lösung gibt es eigentlich noch gar nicht, aber wir haben die klare Ambition, dann in den nächsten Jahren dorthin zu kommen und wir machen das mit dir gemeinsam, lieber Kunde. Und sozusagen dieses Verständnis, das fehlt vielleicht teilweise dann auch in der westlichen Welt.
dieser Kundenfokus, Kundenzentrierung, das ist immer ein ganz erstaunlicher Punkt. Ich fange mal ganz vorne an. Du hast ein Auto, oder? Oder bist ja. du schon auf Mobilitätsdienste umgestiegen? Ja, es gibt auch viele Menschen, die ja oder abgeschafft haben. Wenn du jetzt mal ganz privat auf die Messe schaust, was hat dich denn aus deiner ganz privaten Kundensicht denn am meisten begeistert? Also welche Features wünschst du dir da eigentlich so in dein heutiges Auto rein, was du da gesehen hast oder angekündigt wurde?
Ja, genau. Also ich war schon mal in der Zeit, wo ich kein Auto hatte, ja, so wo ich noch in Berlin gewohnt hatte und wo wir noch keine Kinder hatten. Ja, mittlerweile leben wir halt eben am Stadtrand mit halt, hier gibt's keine Shared Mobility, außer vielleicht ein Taxi und einen Uber, aber der Rest halt nicht. Genau, deswegen war dann eigentlich so bei mir da der Schritt wieder zurück zum eigenen Auto. Was würde ich mir wünschen? Ja, wie gesagt, ich habe drei kleinere Mittelalter Kinder, also zwischen 6 und 12 Jahren. Und natürlich, was man da gesehen hat, gerade so im Bereich Entertainment, dann eben auch der Rücksitzbank, ja, sei es mit dann eben Screens im Fahrzeug oder dann auch den Zero-Gravity-Sitzen, also quasi wirklich hochkomfortable Sitze, die man fast in Liegeposition machen kann, um da halt dann eben sich zu entspannen im Fahrzeug. Das wäre auf jeden Fall was ich hier gerne mal mit den Kids und der Family halt testen würde in Europa dann eben auch, um zu schauen, okay, ist dann, wenn dadurch dann einfach Autofahrten, längere Reisen auch angenehmer. Genau, das wäre eigentlich so der Punkt.
Bei mir ist es immer die Flexibilität im Innenraum. Also wenn ich Fahrzeugkonzepte dort sehe, wo ich einfach alles, den gesamten rechten Teil umlegen kann, dann kann ich da ein Fahrrad reinstellen oder ein Surfbrett rein und was immer. Also ich finde, da ist noch viel Luft nach oben. Also nur 4 oder 5 Sitze und ein Kofferraum ist irgendwie ein bisschen langweilig auf die Zeit. Ja. Und ich brauche eigentlich deutlich mehr Flexibilität.
Ja. Aber das sieht man ja da auch, oder? Also es ist sozusagen ja auch, wenn man gerade die größeren SUVs anschaut, die wir jetzt ja da auch auf der Messe gesehen haben, oder auch dann die Minivans, die da in China ja wieder so das Revival haben, da sieht man ja auch eine extrem hohe Flexibilität im Innenraum, dass man die Tische oder die Sitze auch mal flexibel verschieben kann oder teilweise auch rausnehmen kann und so weiter. Ja, das ist schon spannend, was man da sieht. Genau, würde mich freuen, wenn man dafür von mehr dann auch nochmal hier in Europa hätte.
Du hast vorhin meine Frage noch nicht ganz beantwortet nach den Wunschpartnerschaften.
Ja.
Darf ich die nochmal stellen?
Explizit? Ja, sehr gerne. Ja.
Wer müsste denn hier, also entweder europaweit oder einfach unter den, wie du sie nanntest, internationalen OEMs, zusammenarbeiten mit wem? Vielleicht eine Partnerschaft, an die man auch gar nicht so denkt, aber die Wünsche, die ihr beide jetzt geäußert habt, tatsächlich vielleicht auch vorantreiben könnten oder ganz andere Ideen, die bisher noch nicht sichtbar sind auf dem Markt.
Ja, ich glaube, ein Bereich, in dem wir mehr Partnerschaften in die OEMs und auch die Lieferanten, ja, die würde ich damit genauso zählen, also nicht nur so ein Mercedes oder einen Renault oder einen BMW, sondern auch einen Valeo, Bosch, Aumovio und eigentlich die ganze Riege an Lieferanten, wo die aus meiner Sicht zusammenarbeiten müssen, ist so ein Bereich dann wirklich Fahrzeugsoftware, um da sozusagen dann eine einheitliche Lösung oder zumindest, sage ich mal, standardisierte Lösung für Europa dann eben auf oder vielleicht dann nicht nur Europa, sondern auch USA auf den Markt zu bringen und wirklich zu skalieren und schnell zu skalieren dann eben auch. Das ist so das eine, ja. Wir haben das schon mit S-Core, Eclipse und ein paar anderen verschiedenen Aktivitäten, die da schon gestartet sind. Ja, ich glaube, das brauchen wir noch viel mehr und viel umfangreicher als
Darf
das,
da
was wir jetzt sehen.
Ja. Die Stichworte sagen mir nichts. Was ist S-Core und Eclipse?
Genau, es gibt eine, sag ich mal, Open Source Foundation oder eine Organisation, die heißt Eclipse, engagiert sich darin, dass eben Software unter Open Source Lizenzen dann zugänglich sind. Und sag ich mal, in dieser Organisation gibt es eine Untergruppe, die heißt Eclipse SDV, also für Software Defined Vehicles. Und in dieser Unterorganisation gibt es ein Projekt, das heißt S-Core, da ist der VDA aus Deutschland zum Beispiel federführend auch mit dabei, verschiedene OEMs wie einen BMW oder auch einen Mercedes, die Zulieferer wie eine ETAS oder eine Bosch, um da schon bestimmte Module von so einer Basis-Software-Plattform im Fahrzeug dann eben zu standardisieren und unter Open-Source-Lizenzen dann zugänglich zu machen. Und ich glaube, solche Partnerschaften bräuchte man nochmal viel mehr und viel stärker, um da halt dann auch wirklich den Unterschied zu machen. Und ja, Christoph, du magst wahrscheinlich
gerne. Mein Team ist dann, also wir sind Mitgründungsmitglied von S-Core und bauen da mit rein, also auf der Accenture-Seite. Jetzt ist er bei diesen Zusammenarbeiten geht es ja vor allem darum, Dinge zu standardisieren oder zu teilen, die nicht differenzierend sind.
Genau.
Ja, wenn wir jetzt nochmal auf die Frage kommen, wie differenzieren wir uns? Du hast jetzt in der Frage, was dich persönlich eigentlich am Auto begeistert.
Ja.
Hast du eigentlich ganz klassische Themen genannt, aber weniger so dieses Thema digitale Services, Content Streaming, Gamification und so weiter.
Da habe ich auch gedacht, das ist der Bildschirm, das kenne ich doch, das gibt es
ja, genau. Schon. Aber das ist ja in den letzten, sagen wir mal, in der letzten Dekade war das ja so ein großes Narrativ, das wird jetzt, also die Menschen lechzen danach, dass sie einfach im Fahrzeug irgendwelche digitale Sachen konsumieren können.
Ja.
Wie siehst du denn die Bedeutung von diesem Feld, also von dem Content, den wir da haben und von den digitalen Diensten? Ist das noch so relevant oder ist es einfach nur etwas, was halt da ist, aber was eigentlich gar nicht monetarisierbar ist?
Ja, genau, zu dem Bereich wäre ich jetzt als nächstes gekommen. Also wir haben den Bereich, der nicht differenzierend ist und dann eigentlich, wo man einen Unterschied macht. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, ja. Wir haben die letzten Jahre recht viel über Features, Functions im Cockpit gesprochen und auch so, sagen wir mal, Features, Functions on Demand, sozusagen, die man sich danach dann mit einem Abo und einer Subscription dann eben eigentlich zukaufen kann. Und letztendlich hat da, wenn man so, sage ich mal, die letzten paar Jahre Revue passieren lässt, ziemlich wenig funktioniert, ja. Ich glaube, da sieht man auch eigentlich unheimlich den Gap zwischen, was ist denn eigentlich die Ambition von den OEMs und wie weit ist die denn eigentlich von der wirklichen, sag ich mal, Kundenerwartung oder dem Kundenverhalten entfernt? Also da gab es eigentlich kein Product-Market-Fit. Und ich glaube, der Bereich digitale Dienste und alles, was im Cockpit und dann eben auch übers Cockpit hinaus, also auf seinem Smartphone, so über die Companion-Apps und andere, sag ich mal, nochmal Touchpoints halt passiert, ist extrem wichtig. Die Frage ist eigentlich nur, okay, und da hat man eigentlich zwei Wege, ja. Was wir jetzt stark sehen, ist sowas wie dass ein Google Android Automotive Services, also auch GAS, oder halt irgendwie Google sich da immer mehr breit macht im Fahrzeug. Das ist ja eigentlich eher, ja, das hätte sozusagen aus OEM-Perspektive ist es ja immer so eine One-to-One-Partnerschaft eigentlich, der OEM mit halt irgendwie einem Google, ja, deswegen ist das natürlich so eine Richtung, die man halt irgendwie gehen kann mit allen, sag ich mal, Vorteilen, aber auch Risiken, die da zu berücksichtigen sind. Und die andere Alternative wäre eigentlich, dass sich sozusagen die OEMs mit verschiedenen digitalen Diensten da nochmal zusammentun und dann halt wirklich nochmal neben Google oder GAS nochmal eigene Dienste entwickeln im Bereich digitale Services, aber jetzt auch AI-Services oder vielleicht auch Agentic-Use-Cases im Cockpit. Ja, und ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, ob die Industrie das halt wirklich auch schafft. Ja, weil sozusagen in den letzten Jahren hat man da viel versucht, aber nicht alles ist bei mir aufgegangen. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn man da dann nochmal Partnerschaften hätte, gerade auch zwischen europäischen Anbietern, ja, also gerade vielleicht so im digitalen Mapping-Bereich mit auch irgendwie den OEMs und dem HIA oder vielleicht dann eben auch dann KI-Anbieter wie dem Mistral oder nochmal andere Akteure, die hier in Europa aktiv sind. Aber die Frage ist halt auch immer, kriegt man das schnell genug dann eben auf die Straße und mit genügend Bums auf die Straße, um gegen so einem Google Android Automotive Services dann halt eben, um mit denen halt dann mithalten zu können. Und das ist eigentlich so, sage ich mal, das Dilemma, in dem die Industrie aus meiner persönlichen Sicht da eben gerade ist. Ja, also geht man ja so den Stand heute einfachen Weg mit Risiken dann eben vielleicht auch in der Zukunft, dann so in Richtung, sage ich mal, Ökosystemanbieter, oder geht man wirklich eher den harten Weg und versucht da dann auf der Ebene nochmal dann eben eine Alternative aufzubauen.
Ist es realistisch, dass es auch einen dritten Weg gibt? Also, dass man mit dem bestehenden Ökosystem anfängt, während man was anderes baut, das dann eher eine Partnerschaft ist? Also ist das denkbar? Damit man eben nicht an Geschwindigkeit verliert? Also,
du meinst so, dass man so einen parallelen Weg fährt, man nimmt sich jetzt so einen Anbieter rein, der vielleicht schon so ein Rundum-Paket halt hat und baut parallel was auf?
Mhm.
Also machbar wäre das. Die Frage ist halt wieder, haben die OEMs in Europa, in den USA, in Japan auch wirklich sozusagen die Basis dafür, um sowas stemmen zu können? Ja, wenn wir, soll ich mal wieder den Bogen zurückschlagen zu China, da sehen wir das ja ganz stark, ja, dass die OEMs, um schnell zu sein, vielleicht mal so eine Third-Party-Lösung mit reinnehmen, in der Zeit jetzt vereinfacht gesagt schnell selber entwickeln und das dann halt eben auch aufgrund der Flexibilität von der Architektur, vom System recht schnell in den Markt bringen können. Das ist auf jeden Fall möglich. Die Frage ist halt, ob sind die, sag ich mal, die westlichen OEMs oder, sag ich mal, OEMs aus dann eben Japan, Korea, hier Europa und USA halt wirklich in der Lage, die Organisation dahinter zu stellen und auch ihre Systeme so flexibel aufzusetzen, dass es halt dann einmal ausrollen können und dann auch ausrollen können, nicht nur in so einem Leuchtturmprojekt, ja, das dann wahrscheinlich nicht genügend Volumen bringt, sondern halt dann wirklich über die gesamte Produktpalette, was natürlich dann wieder erforderlich ist, um dann halt da auch die Kosten und so weiter dann recht gut verteilen zu können.
Ja, und dann kommen wir sehr schnell an die Frage daran, Frau Kuh, du hast ja vorhin gefragt, wieso sieht das Produkt manchmal so aus, dass man zwei Lösungen hat für ähnliche Probleme? Ja, das liegt eben oft daran, dass natürlich die Organisation selber ein hohes Beharrungsvermögen haben und teilweise eben auch in Mehrmarkenkonzernen allein schon die Abstimmung mit mehreren Marken auf den gleichen Standard zu bringen, kompliziert ist. Und das jetzt in einer Geschwindigkeit zu machen, also das sind VDA von angesprochen, der große Beiträge geleistet hat, dass es überhaupt dazu kam.
Ja,
also wo wir aber auch klar sehen, dass natürlich die Marken sich untereinander durchaus noch schwer tun, obwohl man eigentlich ganz klar den Fokus auf die Differenzierung legen könnte.
Ja.
Aber es sind halt langwierige Prozesse bei den Strategien, Investitionen, die bereits getätigt wurden, bestehende Plattformen und so weiter, eher im Wege stehen.
Ja, ich glaube vielleicht auch nochmal, wenn wir jetzt so drüber sprechen, was da, glaube ich, auch klar ist und was wir vielleicht nochmal erst lösen müssen, ist eigentlich, dass wir als Automobilindustrie wissen, was sind denn eigentlich wirklich die wichtigen Kontrollpunkte, die wir kennen und besetzen müssen, die wir halt dann selber machen müssen dann eben auch oder zumindestens da, die wir so ausgestalten müssen, dass wir da halt die Kontrolle nicht verlieren und es selber durchsteuern können dann als Anbieter oder als OEM. Ja, das wäre, glaube ich, so die erste Übung, die man machen müsste, bevor man nachdenkt, mit wem partnert man denn eigentlich. Und das Zweite ist halt dann wirklich, dass wir, du hast es auch gerade so ein bisschen angesprochen, Christoph, dass wir unseren Ansatz nochmal überdenken, wie partnern wir denn eigentlich? Ja, weil sozusagen, was ich vorher schon meinte, was wir halt unbedingt vermeiden müssen, ist, dass man von so einer Partnerschaftsankündigung dann doch wieder in so eine Lieferanten-OEM-Beziehung kommt. Ja, dann, das hat dann auch nichts mit der Partnerschaft zu tun, sondern dass man wirklich schaut, okay, wie wähle ich denn wirklich den besten Partner aus? Ja, also wirklich mit strategischer Due Diligence am Anfang wirklich nochmal durchleuchten in alle Richtungen, nicht nur Technologie, sondern auch Lieferfähigkeit, überhaupt die Offenheit, mit einem OEM zusammenzuarbeiten, die kulturellen Lücken oder Gaps, die man einfach hat, dann eben auch zu schließen. Ja, sodass man da wirklich so in der ersten Phase nochmal wirklich tief reinschaut, okay, was will ich denn eigentlich mit der Partnerschaft? Was ist der Vorteil und passt der Partner dann auch? Das Zweite ist natürlich dann die Umsetzung der Partnerschaft. Ja, dass wir da halt wirklich, was ist denn da, sehen wir auch noch große Lücken, dass wir das wirklich erfolgreich hinbekommen in den Partnerschaften und der letzte Punkt, dass wir da halt eben auch nochmal ein klares Set an KPIs haben oder auch an Maßnahmen, an Steuerungsmechanismen, um so eine Partnerschaft dann erfolgreich umzusetzen. Ja, also ich glaube, deswegen habe ich mich vielleicht vorher auch so ein bisschen schwer getan, wer müsste denn eigentlich mit wem partnern? Ich glaube, wir müssen erstmal wirklich lernen, was sind die Kontrollpunkte, die wir als OEM oder als Lieferant kennen und, sag ich mal, besitzen oder kontrollieren können müssen und dann eigentlich, wie kommen wir denn wirklich sozusagen in erfolgreiche Partnerschaften, wie setzen wir die dann erfolgreich um? Das sind aus meiner Sicht eigentlich zwei Aspekte, die man davor nochmal angehen muss und dann sozusagen erst als dritten Schritt eigentlich, wer partnert mit wem.
Ja, das ist eigentlich eine schöne Überleitung auch zu der Erkenntnis, dass das eben keine Technologiefrage ist, wie man gute Autos entwickelt, sondern dass es eine Frage ist, die eigentlich alle 360-Grad-Bereiche eines Herstellers betrifft und ganz viel eben auch die Kultur, den Mindset, das Gelebte und Erlernte.
Ich meine,
dass die traditionellen OEMs so gut sind,
ja,
ist halt eben auch eine Bürde jetzt für die Zukunft, weil man jetzt an vielen Stellen eben von diesem One-Time-Ride, also ich stecke alles in Prozesse, mach's einmal richtig, jetzt diesen Wechsel machen muss in den kontinuierlichen Prozess.
Und genau.
Der kontinuierliche Prozess heißt eben, man ist nie fertig.
Ja.
Mein Standardsatz war immer Start of Production, also dann, wenn es eigentlich losgeht und wir sind fertig, das ist heute eben der Startpunkt eigentlich für den lebenslangen Veränderungsprozess, der dann gerade erstmal startet. Und dann brauche ich ganz andere Vorgehensweisen, auch vielleicht andere Rollen, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle andere Menschen, die eben diese Softwareprozesse gut können.
Ja.
Wenn du jetzt nochmal rauszoomst, jetzt bist du zurück in Deutschland.
Ja.
Wie sieht deine Perspektive für die deutsche Automobilindustrie aus?
Also ich glaube, genau was du gerade diskutiert oder beschrieben hattest, mit das ist eigentlich keine Technologietransformation, sondern eben eine Organisationstransformation und halt eben eine Mindset-Frage. Ja, das ist die größte Baustelle, die die europäische oder auch nicht nur die europäische, wahrscheinlich auch genau das gleiche in Japan, Korea und USA, die Automobilindustrien außerhalb Chinas eben haben, die wir angehen müssen. Ganz klar, also für die deutsche oder europäische Automobilindustrie bin ich eigentlich optimistisch, dass wir da auch gut nach vorne gehen. Ja, also wir sehen da eigentlich in jeder Richtung, sei es bei den Lieferanten, aber auch bei den OEMs, unheimlich viel Aktivität, um sozusagen die Herausforderungen zu meistern und da eine Antwort zu finden. Es wird nicht leicht sein, auf gar keine Frage. Und sozusagen teilweise wird da die Automobilindustrie vielleicht auch schrumpfen oder sich, sag ich mal, neu ausrichten müssen. Das eben auch, also sozusagen sogenanntes Right-Sizing, wird da aus meiner persönlichen Perspektive eben stattfinden. Und wir werden uns da auch auf einem anderen Level vielleicht einpendeln bei den Volumen, die wir dann auch sehen. Und dann auch bei den finanziellen KPIs, die wir dann erreichen werden als Automobilindustrie. Jetzt nicht nur bei den OEMs, sondern auch bei den Lieferanten. Aber aus meiner persönlichen Sicht wird da die Automobilindustrie weiter ein starker, sag ich mal, Teil der europäischen Industrie eben sein. Nur die wird halt stark anders aussehen und stark anders hauptsächlich dann eben auch im Bereich dann eben Organisation und Prozesse. Genau, das ist eigentlich der Teil, in dem wir halt eben die verschiedenen Akteure unterstützen müssen, um dahin zu kommen dann.
Es wird ja oft so gesagt, das ist der perfekte Sturm für die Autoindustrie. Ja, man könnte auch sagen, es ist jetzt der perfekte Wettbewerb, also die perfekte Situation, in der man eigentlich extrem gut lernen kann. Und zwar dieses Mal andersrum. Also die chinesische Industrie hat sehr viel von der westlichen Industrie gelernt, hat es aufgenommen, besser gemacht, adaptiert. Ja. Und vielleicht ist es heute eben der Weg, umgekehrt zu schauen, was passiert denn dort gerade, was funktioniert gut. Zumal ja aus diesem Zoo von 200 chinesischen Wettbewerbern am Ende nach diesem darwinistischen Prozess eben wenige, aber globale und internationale Player übrig bleiben werden. Und die sind mit allen Wassern gewaschen. Also die haben dann verstanden, wie man tolle Produkte sehr schnell, sehr kostengünstig international auf den Markt bringt. Ja. Also ich glaube, darauf kann man sich vorbereiten und davon kann man lernen. Und insofern hoffe ich also, dass wir hier auch die deutsche Autos- und Automobilindustrie hier durch diese Krise durchbringen.
Ja, da bin ich ganz bei dir, Christoph. Und ich glaube, wir beide sind ja recht viel auch bei den Lieferanten und OEMs unterwegs. Und genau, auf der einen Seite, klar, es gibt bestimmte Herausforderungen, die zu lösen sind in Bezug dann eben auch auf, sag ich mal, Unternehmensgröße oder vielleicht auch, wie kriege ich denn eigentlich die Transformation hin? Aber was mich da doch halt irgendwie optimistisch stimmt, dass doch recht viele eigentlich wirklich dann das jetzt nicht nur erkannt haben, dass wir uns ändern müssen, sondern aktiv dann auch eben sozusagen da das was in Bewegung setzen und nach vorne gehen und die Änderungen wirklich anstoßen und dann auch vorantreiben. Und was wir, glaube ich, auch nicht außer Acht lassen dürfen, ist, das funktioniert halt nicht von heute auf morgen. Ja, also sozusagen, das ist ja häufig ein Prozess, der zieht sich dann über 12 bis 18 Monate. Und was für mich da eben spannend ist, so wie sieht die europäische Automobilindustrie in 2 Jahren aus? Ja, ich glaube, da lässt sich dann schon viel besser dann eben sehen, wer ist denn jetzt wie weit gekommen und sozusagen, was sind denn da vielleicht dann auch wirklich die Learnings und Erfolgsbeispiele, die sich dann halt eben durchgesetzt haben. Ja, also das ist eigentlich so der Punkt, der mich auch jeden Tag eigentlich antreibt und motiviert, da weiterhin dran zu arbeiten und mit der Industrie, mit den Akteuren dran zu arbeiten. Ja, weil es ist genau jetzt so die heiße Phase, wo wir uns halt eben transformieren müssen. Und ganz klar, das geht nicht über Nacht, sondern da müssen wir uns auch einfach die Zeit geben, das umzusetzen.
Ja, hervorragend, Augustin. Und du bist mein Zeuge. Frauke, in 2 Jahren gibt es dann aber auch ein neues Auto, okay? Dann sind wir soweit fertig.
Sehr gut.
Keine Ausreden mehr. Sehr schön. Augustin, vielen, vielen Dank für den tollen Rundumschlag, muss man schon fast sagen, weil wir haben wirklich sehr viele Aspekte heute berührt. Wir werden uns immer wieder auch begegnen. Wir sind demnächst auch wieder auf einer Bühne bei einer Konferenz gemeinsam. Wir arbeiten ja in 2 Unternehmen, die in ähnlichen Bereichen unterwegs sind, aber ich glaube, sie sehr gut ergänzen. Danke, dass du uns diesen Einblick gegeben hast und bis ganz bald.
Danke auch von meiner Seite.
Danke auch von meiner Seite. Hat Spaß gemacht, mit euch über die Vielfalt der Themen zu reden und genau, bis bald.
Danke.
Just starts to